Weihnachtszeit, Adventszeit, die Vorfreude. Würdet ihr da zustimmen? Oder wie läuft bei euch die Adventszeit ab? Theoretisch ist das ein guter Einwand. Mir geht es oft auch so, man rennt von einem Ding zum anderen. Mir ging es heute Morgen auch so ein bisschen so, als ich Tageslosen gelesen habe, habe ich gedacht, da steht ja dann immer so dabei, was das für Sonntag und so ist. Da stand dann dran, erster Advent. Neues Kirchenjahr. Da habe ich mir so noch gar keine Gedanken gemacht. Irgendwie habe ich das so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Vor ein paar Tagen, als da mal so geschneit hat, da hat man dann schon so ein bisschen im Kopf gehabt, ja, jetzt wird es so langsam Winter. Doch bin ich bereit für die Adventszeit? Bin ich bereit für das Kommen Jesu? Ich fand auch das letzte Sing and Pray, was man jetzt hatte, war für mich auch nochmal so ein bisschen einfach mal runterkommen, ankommen. Und da ist mir auch nochmal so ganz neu bewusst worden, wie wichtig das ist, dass man sich im Alltag einfach mal auszeit nimmt. Wenn alles so stressig ist, unter der Woche, Arbeit, dreht sich vielleicht aus meiste nur um Arbeit, man rennt von einem zum anderen und kommt eigentlich gar nicht mehr zur Ruhe. Ist dir das bewusst, dass Jesus kommt? Wann kommt er? Bin ich bereit dafür? Oder sage ich, ja, ich werde noch das und das erleben oder wird noch das und das machen? Ich stelle mir ganz recht, wenn er vielleicht erst nächste Woche kommt, nicht gleich morgen. Oder bin ich vielleicht ganz froh, wenn ich sage, ja, wäre es ganz gut, wenn er jetzt auf einmal da wäre. Also der ein oder andere kennt es vielleicht auch, man ist vielleicht so Samstagabend, ist man froh, wenn alles so geschafft ist, man kommt zur Ruhe, man ist auf dem Sofa und dann klopft es auf einmal an der Tür, das klingelt und man denkt, wer kommt denn jetzt noch? Da habe ich jetzt gar keine Lust dazu. Doch wie wäre es, wenn da auf einmal Jesus vor der Tür steht? Würde ich dann auch so denken? Würde ich mich freuen? Also es ist ganz interessant, wenn man sich da einfach mal so ein bisschen Gedanken drüber macht. Wie bin ich denn im Alltag so gefangen? Habe ich den Blick auf die Ewigkeit? Habe ich den Blick auf das, was kommt? Oder bin ich da vielleicht noch gar nicht bereit dazu? So das generelle Thema Vorfreude, da kommt bei mir, kommen da immer so Kindheitserinnerungen in den Kopf. Weihnachten. Das ist für mich ist das so das Sinnbild von Vorfreude. Bei uns war das früher immer so, der Weihnachtsbaum stand immer im Wohnzimmer. Und wenn der aufgestellt wurde und geschmückt wurde, durften wir Kinder nicht mehr ins Wohnzimmer. Bis zum Heiligabend. Dann gab es noch ausführliches Essen vorher mit Fondue. Das kann sich hinziehen. Für uns Kinder schrecklich. Jetzt im Nachhinein sehe ich das als Segen. Wenn man lernt, man hat einfach gelernt, abzuwarten und sich darauf zu freuen, wie sieht der Weihnachtsbaum dieses Jahr aus. Das Geschenk liegt unter dem Baum. So eine richtige Vorfreude auf was. Und dann war das Essen vorbei, dann ist mein Papa reingegangen, hat Weihnachtslieder auf der Orgel gespielt und dann ging die Türe auf. Man hat den Weihnachtsbaum zum ersten Mal gesehen, mit echten Kerzen, so richtig strahlend. Die Weihnachtsmusik im Hintergrund. Das ist was Tolles, das werde ich nie vergessen. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und so toll und wunderbar, wie das vielleicht ist, auch für Kinderauge, stelle ich mir das Kommen von Jesus nochmal tausendmal schöner vor. Wenn man das so liest, dann geht der Himmel auf und Jesus kommt herab mit strahlendem Licht. Da sah ich mit einer Heerschar von Engeln hinterher. Also das wird ein riesiges Ereignis. Und selbst wenn wir das hier nicht erleben dürfen, ist das Ankommen im Himmel sicherlich genauso schön. Wenn man da mit offenen Armen empfangen würde und wie man die Berichte einmal wieder liest, sehr individuell auf jeden zugeschnitten. Es ist kein Einheitsbrei, vielleicht kein, wie wenn man auf dem Arbeitsamt oder so wird und dann empfangen. Ah, du doch schneidest, du schneidest. Und man wird mit offenen Armen empfangen. Da dürfen wir uns drauf freuen. Um uns kommen von Jesus, wird heute auch eine Predigt gehen. Jetzt singen wir noch ein Lied zusammen. Hier ist mein Herz und danach hören wir die Predigt. Jesus kommt, ist heute das Thema der Predigt. Ich weiß nicht, kennt ihr noch Gustav Heinemann? Sagt euch das was? Das war unser dritter Präsident. Und dieser Mann hat 1950 auf dem Deutschen Kirchentag in Essen gesprochen. Und da fiel ein Satz, der kam mir in diesem Zusammenhang in die Gedanken. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie furchtsam machen will. So war damals schon der Kalte Krieg die Schwierigkeit. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Ein klarer, einfacher Satz. Damals gab es noch gottesfürchtige Staatsmänner. Das ist heute nicht mehr ganz so. Damals war es in der Regel so, dass bei der Vereidigung der Zusatz gesprochen wurde, so wahr mir Gott helfe. Ob es immer ernst gemeint war, weiß ich nicht. Aber wenn dieser Zusatz nicht gesprochen wird, weggelassen wird, dann ist es eigentlich deutlich. Ich habe mit Gott nichts am Hut. Ich will Gott gar nicht um Hilfe bitten. Gott hat für mich keine Relevanz. Könnte das auch ein Grund sein für unsere Regierung, dass sie gescheitert ist? Ein einziger hat diesen Zusatz, so wahr mir Gott helfe, gebraucht. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden in der Evangelischen Allianz Berlin e.V., Arbeitsgruppe Gott in Berlin. Kurzer Artikel, ich lese ihn euch mal vor. Seit seiner Wahl wird heftig darüber diskutiert, dass Olaf Scholz in seinem Eid auf die Gottesformel zur Wahl mir Gott helfe verzichtet hat. Es gab auch andere Zeiten und andere Männer. Es war zwar nicht Bundeskanzler, sondern Bundespräsident Gustav Heinemann. Auf dem Kirchentag 1950 ein herausforderndes Bekenntnis. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Eines Tages wird die Kanzlerschaft von Olaf Scholz Geschichte sein. Ob er auch 16 Jahre durchhält, wird sich zeigen. Eines Tages werden auch weniger gute Gesellen wie Putin oder Erdogan nur noch Artikel in den Geschichtsbüchern sein. Ich möchte nicht mehr dazu sagen, keine Politisierung hier, aber es ist interessant, das mal zu durchdenken. Meiner Predigt heute geht es um vier Punkte. Jesus kam, Jesus kommt, Jesus kommt zurück, Jesus kommt wieder. Jesus kam, Weihnachten feiern wir, sein Kommen auf diese Welt. Die Geburt Jesu, Gottes Sohn kam in die Welt. Dies wurde schon ca. 600 Jahre vorher angekündigt, wie das passieren soll. Mit genauen Daten sogar. Micha 5 steht, doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Also hier ist ganz klar auf Jesus hingewiesen. Sein Ursprung, er war vor aller Zeit. Er war mit bei der Schöpfung dabei. Es war eindeutig, dass er der Erlöser, der Messias Gottes ist. Und es sollte in Bethlehem geschehen. Und wir wissen, es ist in Bethlehem geschehen. Da musste sogar ein Kaiser Gott dienen, indem er diese Volkszählung ausrief, denn sonst wäre es ja gar nicht so weit gekommen, dass Josef mit Maria von Nazareth nach Bethlehem gekommen ist. Gott schreibt Weltgeschichte und benutzt auch die Mächtigen dieser Welt, um zu seinem Ziel zu kommen. Und noch weiter, in Jesaja 7 heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel, also Gott mit uns. Jesus, ganz klar und deutlich, ein Zeichen. Etwas menschlich Unmögliches wird passieren, wenn dieser Retter der Welt zu uns kommt. Advent, wir feiern Advent, Ankunft heißt es, dass Jesus kommt. Das ist die Vorbereitung für Weihnachten. Aber seit Himmelfahrt haben wir eigentlich täglich Advent, denn Jesus hat angekündigt, dass er wiederkommt und dass wir darauf vorbereitet sein sollen, auf sein Wiederkommen. Er kam als kleines, wehrloses Kind in einer Krippe. Er brauchte dringend die Mutter, die Milch der Mutter, bis er groß war, hilfsbedürftig, ganz in Windeln gewickelt. Gott wurde einer von uns in Jesus Christus. Er hat freiwillig diese Herrlichkeit beim Vater verlassen und dieses Elend auf dieser Welt auf sich genommen. Gottes Heilsplan beginnt bei der Schöpfung und endet bei Jesu Wiederkunft. Da war dieses Paradies, diese wunderbare Schöpfung, wo der Mensch drin leben konnte. Alles hat wunderbar funktioniert. Es gab keine Klimakrise. Dann kam der Sündenfall, wo der Mensch sein wollte wie Gott. Dann kamen schlimme Zeiten, sodass Gott sagte, jetzt mache ich einen Schlussstrich und schickte die Sintflut. Es war damals genauso schlimm wie heute. Dann hat er sich dieses kleine Volk Israel auserwählt, in dem der Messias, der Retter der Welt, geboren werden sollte, der ans Kreuz ging, der gestorben ist, aber wieder auferstanden ist. Und er hat versprochen, am Ende wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Das Alte ist vergangen, das, was wir jetzt kennen, wird weg sein, keiner mehr wird daran denken. Ich mache alles neu. Und jetzt kommen wir eigentlich mal zum Predigtext von heute. Ich habe mich gewundert, als ich den Gläser habe. Normalerweise ist das am Palmsonntag. Und der stand heute drin als Predigtext. Da dachte ich, okay, warum nicht? Kurz vor Jerusalem kamen sie zu dem Ort Bethphage am Ölberg. Dort schickt Jesus zwei Jünger fort. Mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihr Junges angebunden. Bindet beide los, bringt sie zu mir. Und wenn jemand etwas sagt, dann antwortet, der Herr braucht sie. Dann wird man sie euch sofort geben. Wir sehen auch hier, Gott macht den Weg frei für seinen Plan, für seine Geschichte. Es ist vorbereitet, wenn Jesus etwas unternimmt. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hatte. Sagt der Zionstadt, dein König kommt jetzt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt. Er reitet auf einen Esel und auf einen Eselfohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und der Junge und legten ihre Kleider darüber. Und Jesus setzte sich darauf.
Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Das war damals so ein Umzug, so ein Einmarsch von einem Kaiser oder König. Wenn er siegreich zurückkam, wurde er in der Stadt so empfangen mit diesen Dingen. Und die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder: Gepriesen sei der Sohn Davids. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Sohn Davids war der Inbegriff des Erlösers, des Messias, auf den sie alle gewartet haben. Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragen die Leute in der Stadt. Die Menge, die Jesus begleitete, rief: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus kommt. Dieser Einzug, diesen triumphalen Einzug in Jerusalem, in die Hauptstadt Gottes. Diese Stadt, die hatte eine ganz besondere Bedeutung damals schon und im Volk Israel. Und wir wissen auch in der Zukunft, das neue Jerusalem, das Zentrum, in dem das Haus des Vaters steht. Und auch das wurde angekündigt in Zacharja 500 Jahre vor Christus schon. Freu dich, du Zionstadt, jubel laut, ihr Bewohner Jerusalems. Seht, euer König kommt zu euch. Er bringt Gerechtigkeit. Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselfänger. Es waren klare, deutliche Zeichen, die das Volk hätte eigentlich auch erkennen müssen und können, was hier passiert. Gott geht seinen Plan durch, auch in kleinsten Details. Und mit unendlicher Geduld mit uns Menschen. Die Menge jubelt: Gepriesen sei der Sohn Davids, heil dem, der auf den Auftrag des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Das riefen sie, und eine Woche später, da riefen sie: Kreuzige ihn. So schnell können Menschen enttäuschen, auf falsche Wege kommen, wankelmütig und schuldig werden. Und dagegen ist Gott treu, gerecht, barmherzig, geduldig und gnädig. Welch ein Unterschied. Jesus kommt zurück. Damit meine ich die Auferstehung. Er ist nicht im Tod geblieben nach der Kreuzigung, sondern er kam wieder zurück. Er hat den Tod besiegt. Auch das hatte er deutlich angekündigt, dreimal seinen Jüngern, dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird. Gott teilt uns mit, was er vorhat. Er sagt uns, was auf uns zukommt. Das ist die Frage: Glauben wir das? Halten wir daran fest? Diese Auferstehung ist die Botschaft unseres Christentums, das Zentrum. Der Tod ist besiegt. Der Tod hat den endgültigen Schrecken verloren. Wer an Jesus glaubt, wer ihm sein Leben anvertraut, der hat dieses ewige Leben, das heute und jetzt schon hier beginnt. Es gibt am Ende einen neuen Himmel und eine neue Erde, ohne Krieg, ohne Leid, ohne Tränen. Das ist Gottes Plan und Gottes Ziel mit uns. Aber der Weg dorthin, da gibt es nur eine Möglichkeit: Wenn ich mit dabei sein will, dass ich mich Jesus anvertraue, dass ich ihm mein Leben übergebe und sage: Hier, Herr, hast du mein Leben, führe und leite du mich. Denn Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg und das Leben. Niemand kommt zum Vater, ich bin allein durch mich. Und jetzt zum letzten Punkt: Jesus kommt wieder. Auch das hat Jesus klar und deutlich angekündigt, Wir können es nachlesen in Matthäus Kapitel 24, den Abschiedsreden. Da fragen die Jünger, sag uns, wann wird das geschehen und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und das Ende der Welt da ist. Jesus sagt, viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der wiederkommende Christus, also ein Christusersatz. Wir erleben das heute in verschiedenen Religionen, wo Menschen Halt und Zuflucht suchen. Das sind alles so Ersatzgötter, aber nicht der wahre Gott. Und Jesus sagt weiter, erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. In vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das ist ja unser Zustand in dieser Welt. Dann werden sie euch an die Gerichte ausliefern, euch misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Noch nie in der Geschichte gab es so viel Christenverfolgung wie zur Zeit, wo Christen verfolgt werden, umgebracht werden, nur weil sie an Jesus, an Gott glauben. Und dann heißt es, der Menschensohn wird für alle sichtbar kommen. Jeder wird es sehen auf der Welt, wie ein Blitz, der von Ost nach West über den Himmel zuckt. Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am Himmel erscheinen. Dies ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Dann ist es klar, wer der Herrscher dieser Welt ist und wer das letzte Wort hat, wenn Jesus wiederkommt. Wir Christen brauchen diesen Tag nicht zu fürchten, sondern es soll uns ein Freudentag sein. Das Ziel ist erreicht. Das Leid und die Not hat endgültig ein Ende. 2. Petrus schreibt, wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen, doch wir warten auf einen neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Einen neuen Himmel und Erde, alle Not vergessen, keiner denkt mehr an das, was früher einmal war. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Jesus kam. Warum feiern wir Weihnachten? Jesus kam zu uns als Mensch. Er wurde Mensch, einer von uns. Er weiß, was es heißt, Mensch zu sein, mit allen Schwierigkeiten und Schmerzen. Aber er ist da, heute bei uns, in unserer Mitte. Er lebt in uns, wenn wir das wollen, in unseren Herzen. Er hat es versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Ich lasse euch nicht allein. Und wie gesagt, er kommt wieder, sichtbar für jeden. Die Welt wird untergehen, das, was wir jetzt alles uns aufgebaut haben, wird vergehen, verbrennen, weg sein. Aber es gibt etwas viel Größeres, Wichtigeres. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, in der wir leben können, ohne Leid, ohne Not. Wir können diese Welt nicht retten, bei allen Anstrengungen. Da hilft auch kein Klimagipfel. Das haben wir nicht in der Hand. Vertrauen wir auf Gott, auf den, der alles neu machen kann und neu machen wird. Ich möchte noch beten. Darüber freue ich mich, Herr, dass du alles in der Hand hast, von Anfang bis zum Ende, dass nichts auf dieser Welt geschieht, was du nicht weißt, und dass du der Wiederkommende bist. Dass du uns ans Kreuz gegangen bist, uns Erlösung gebracht hast und wir an dich glauben, wir teilhaben in dieser neuen Welt. Die anderen gehen verloren. Herr, ich danke dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen, dein Kommen. Und ich danke dir, dass du wiederkommst. Und ja, mach uns bereit, dass wir uns freuen können auf diesen Tag. Und ich möchte einfach bitten, komme du bald, Herr, damit das Leid und die Not in der Welt ein Ende findet. Du siehst es. Danke, dass wir alles in deine Hände legen dürfen. Amen.